kein White Pudding.
Ich weiß nicht.
Das ist einfach nur Fett und Mark und, oh, Entschuldigung. Ich glaube, Susanne kotzt gleich.
Ah, ekelhaft. Das ist noch so ein anderes. Früchte, Apfelkuchen.
Kommst du dann auch immer so?
Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Susanne, hallo.
Hallihallo.
It's good to be back.
Good to be back. Welcome back.
Thank you. So schön, wieder bei dir in der Sauna zu sitzen. Mm-hmm. Und schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch. Cool. Mensch, ich habe eine richtig tolle Frauenreise gehabt.
Ja, erzähl mal.
Also wieder Top-Frauen. Wirklich, also ganz, ganz toll. Und es ist immer, immer wieder schön. Weißt du, so in einem geschützten Raum, wo man sich wirklich ganz offen auch Geschichten erzählen kann. Mhm. Und wie das ist beim Wandern, du kommst ja in so einen Flow irgendwie und du, manchmal wird zusammen geschwiegen oder es wird zusammen gegackert oder sich einfach nur unterhalten. Also es ist richtig toll und dann, es fällt mir auch wieder auf, ich meine, ich zeige ja den Frauen hier in den Highlands dann wirklich auch die schönsten Sachen. Und dann fällt mir immer wieder auf, wie schön es hier ist, weil ich entdecke das dann auch immer wieder. Auch wenn ich jetzt schon zigmal auf dem Irish Monument war oder ich habe die Tabatnes Leuchtturmwanderung schon zigmal gemacht. Trotzdem ist es immer wieder anders, weil das Wetter ist immer anders, das Wolkenbild immer anders und die Wellen immer anders. Mhm. Und ja, es ist einfach wahnsinnig schön und ich mache es immer wieder gern. Schön. Ja, das war eine richtig tolle, gelungene Woche.
Ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt auch schön, das habe ich immer, wenn ich Familie und Freunde habe, die hier sind, aus deren Perspektive zu sehen, wenn die das erste Mal sehen. Das ist für mich so die Freude, wenn ich denen zeigen kann und die das gleiche Erlebnis haben, was ich hatte, als ich diese Orte zum ersten Mal gesehen habe.
Genau so ist das.
Ja. Wie lange ging die Reise jetzt insgesamt?
Ich mache immer eine Woche.
Ja.
Das sind immer vier Frauen und dann miete ich so ein schönes Ferienhaus, wo dann jeder sein eigenes Zimmer hat. Diesmal habe ich ein ganz besonders schönes Haus in Port Mahomet gefunden. Das hatte ich durch Zufall mal entdeckt, als ich mit einer anderen Gruppe dran vorbeigelaufen bin. Da stand so ein Zettel im Fenster, dass es zu vermieten sei. Dann habe ich da angerufen, habe mir das Haus angeguckt und habe gedacht, das ist das ideale Ding. Mhm. Und das war direkt, also an der Ostküste und direkt am Strand gelegen.
Oh, perfekt.
Also perfekt, wirklich. Und von jedem Zimmer aus hattest du mehr Blick.
Also das ist doch eigentlich eine richtig gelungene, tolle Unterkunft für so einen gelungenen Schottland-Trip.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, auch direkt am Strand. Ich hatte mir meine Schwimmsache mitgebracht. Du weißt ja, ich bin eine ganz passionierte Kaltschwimmerin. Aber das war dann doch ein bisschen zu ambitioniert.
Selbst für dich.
Ja, aber wirklich. Weil ich meine, der Fokus ist natürlich, liegt darauf, dass ich also vier Menschen ein schönes Erlebnis bereite.
Ja.
Und da geht es nicht um mich. Ist auch klar. Und ich habe gedacht, ach komm, vor dem Frühstück kannst du mal eben um 6 Uhr schon mal da in die Fluten. Nein.
Nein. Also das hat nicht Danke geklappt. Für deine Ehrlichkeit, dass du jetzt nicht so tust, als hättest du es doch getan.
Nee. Also ich hatte meine Handschuhe und meine Neopren-Schuhe dabei. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber es war wirklich eine rundum gelungene Woche. Richtig schön.
Obwohl die Koffer erste Verspätung hatten und dann doch irgendwie ankamen.
Genau. Wir waren ja am Freitag, habe ich die Frauen vom Inverness Flughafen abgeholt und es hatte nur eine ihren Koffer und eben drei nicht. Und gut, der kam dann verspätet, wurde dann geliefert. Aber also die Frauen haben es mit Humor genommen. Es ist auch, glaube ich, die beste Variante. Es nutzt nichts, das ist out of your hands, du kannst nichts machen. Und das Komische ist, es ist nicht komisch und auch nicht witzig, aber ich bin natürlich dann mit den Teilnehmerinnen zusammen an diesen Informationsdesk dann gegangen und habe gesagt, wie gehen wir hier vor? Du musst Formulare ausfüllen und so weiter. Und sie brauchen uns nicht anzurufen. Hier ist eine E-Mail-Adresse, wenn sie Fragen haben. Und da habe ich mir gedacht, also ihr macht es euch wirklich einfach.
Sag mal.
Ne, bloß keinen persönlichen Kontakt mit Menschen. Sich bloß nicht mit verärgerten Menschen beschäftigen. Ja, schreib uns eine E-Mail. Es gibt keine Telefonnummer, wo du uns anrufen kannst. Ey,
irgendwie sehr britisch.
Also wirklich.
Man möchte sich nicht offen und direkt mit den Dingen auseinandersetzen.
Genau, absolut. Ja. Weißt du? Naja, gut. Und dann wurden die Koffer dann aber nachgeliefert. Und das war dann problemlos. Ja. Naja, und dann war es wirklich eine ganz tolle Woche.
Und ihr hattet ja auch, glaube ich, alle Wettersituationen. Ne?
Es hat geregnet, alle Sonne, Wettersituationen. Alles. Ich muss ja mal so ein bisschen überlegen, ne? Also was machen wir, wenn es wirklich sehr stürmisch ist und wenn dir wirklich der Regen horizontal ins Gesicht schlägt. Also ich meine, dann kannst du keine Küstenwanderung machen. Also das geht dann einfach nicht, wenn es sehr, sehr, sehr windig ist. Oder du kannst nicht auf den Berg steigen, wo du weißt, auch wenn es windstill ist, ist es da oben windig. Mhm. Und dann muss ich dann so ein bisschen variieren, dass man sagt, okay, machen wir eine Castle-Besichtigung oder machen vielleicht einen anderen Spaziergang. Ich kann ja auch nicht bei starkem Wind mit den Frauen durch den Wald laufen. Ne?
Ja.
Also wer bricht einen Ast ab? Na, also wir wollen gar nicht mal reden. Ne? Also Safety first.
Auf jeden Fall. Ist immer gut, aber ein paar Alternativ-Sachen
absolut,
parat zu haben.
Klar.
Ich glaube, wie wir auch immer wieder im Podcast feststellen, mit dem Leben, man kann zwar viel planen, aber am Ende des Tages so ein bisschen Flexibilität muss ja auch bei so einer Reise vor allem drin
absolut,
sein.
Absolut, absolut. Ja. Aber es war eine richtig gelungene Woche.
Oh.
Und das war richtig, richtig schön.
Hast du das Gefühl, du bist schon wieder zu Hause angekommen? Oder bist du noch so ein bisschen im Post- Holiday?
Nein, also ich sag mal, das geht bei mir relativ schnell. Ne? Also dann, wenn die Reise dann vorbei ist und ich bin zu Hause, dann fängt wieder was Neues an.
Ja.
Da kann ich mich relativ schnell drauf einstellen. Ja. Also es gibt ja jetzt auch hier viel zu tun. Nächste Woche wieder streichen und ach, naja. Also der Klempner kommt, bringt dein Boss hier die Heizung an, aber da muss vorher die Rückwand gestrichen werden, damit er die Heizung da anbringt, weil ich kann da hinterher so schlecht streichen. Naja, also
es steht schon wieder einiges
an. Es steht schon wieder ordentlich.
Natürlich, wie immer. Cool. Während du im Urlaub warst, sind meine drei Hennen angekommen vom British Hen Welfare Trust.
Ich hab's gesehen, die sind goldig.
Also wir hatten uns ja jetzt auch auf Namen geeinigt. Ich hatte es dir ja schon mal gesagt, aber jetzt nochmal für alle. Wir haben, und das wird jetzt nach Rangordnung gehen, an der Spitze ist Naomi, dann haben wir Heidi und danach kommt unsere Pam, der es leider gerade nicht so gut geht. Die ist ein bisschen angeschlagen, stand schon in Kontakt mit Angelina von Chargarten und ganz vielen Leuten bei Instagram, die mir Tipps geschickt haben. Aber ja, der geht's leider nicht so gut, aber Pam und Naomi und Heidi, denen geht's blendend.
Mhm.
Naomi legt jeden Tag ein Ei und es ist einfach wirklich herrlich, diese drei Mädels jetzt irgendwie dabei zu haben und irgendwie aber auch komisch, auch wenn es nur Hühner sind, hat man jetzt so wieder Verantwortung für drei weitere Leben gefühlt.
Ja.
Und ich muss sagen, es war auch nicht ganz so leicht. Ich möchte nicht so tun, als ob das die einfachste Woche war für mich. Ich glaube, so dieses Hühnerstall bauen, das irgendwie fuchssicher machen und dann ein krankes Huhn zu versorgen, das war einfach ein bisschen anstrengend. Aber sie sind da, sie sind bis jetzt noch nicht angegriffen worden von nichts und sie mögen ihr Häuslein. Sie legen Eier oder eine zumindest legt Eier. Und die sind jetzt hoffentlich in meinem Run gerade glücklich am Picken.
Mhm.
Ja.
Ja, also ich habe das Haus gesehen, das ist ja ein Hühnerpalast,
den du
gebaut hast, weißt du, und ich habe so ein komisches Puzzleding, was ich mir dann zusammengepuzzelt habe, weißt du?
Ach du,
aber also die Farbe, also richtig.
Ist aber auch nur ein Amazon-Purchase gewesen. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem nicht ganz hundertprozentig zufrieden, auch wenn die von der Größe her ist der okay für die drei Hennen, aber eine von den Stangen ist irgendwie auf der gleichen Höhe wie die Nestboxen, das heißt aktuell schlafen zwei von denen lieber in der Nestbox statt auf der Stange. Und ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwie was Negatives, aber muss ich das...
Meine schlafen immer in der Nestbox.
Muss ich das korrigieren?
Nee, ich glaube nicht.
Oder dürfen die jetzt in ihrem Rentenalter eigentlich machen, was sie wollen?
Ja, komm.
Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer gehört, die müssen und da müssen die Stangen auch rund sein oder so und so sein. Und ich denke so, jetzt ist doch aber die Zeit für die, dass die irgendwie machen, was sie...
So ist es. Und deine Hühner, die haben da auch ganz viel Auslauf. Ich glaube, wenn die ganz viel Auslauf haben und sowieso da frei explorieren können bei dir im Garten, Mensch, dann können die da schlafen, wo sie wollen.
Ja.
Also meine schlafen auch in der Nestbox und so ist es halt. Soll ich jetzt zwingen, da auf der Stange zu sitzen?
Ja, also ich habe aber irgendwo gelesen, auch bei so Facebook-Gruppen, auch so amerikanische Chicken-Halter-Gruppen, dass die dann alle so, wie man ein Huhn kann, korrigiert und es wieder in die richtige, dass es auf der Stange sitzt. Und ich frage mich die ganze Zeit, muss es auf der Stange sitzen?
Ich denke, also wir haben ja jetzt Hühner adoptiert aus einer Legebatterie.
Ja.
Und die Alternative zu dem Leben, das sie jetzt haben, wäre gekeult zu werden, ja?
Ja.
So, also wir haben denen das Leben gerettet und jetzt haben die bei uns das beste Leben überhaupt.
YOLO. You only live once, Naomi.
Genau. So, und mein Gott nochmal. Lass sie in der Nestbox pennen.
Gut. Ich habe auch so, es gibt ja dieses Sprichwort choose your battles oder pick your battles. Mhm. Also such dir aus, was du wirklich irgendwie angehen willst und nicht. Und ich glaube jetzt mit dem kranken Huhn, dem ganzen Aufbau des Hühnerstalles und all dem, was die Woche los ist, habe ich jetzt gedacht, also jetzt noch korrigieren, wo die schlafen. Das ist, glaube ich, ein Problem von morgen oder auch gar kein Problem. Vielleicht lasse ich das einfach.
Also ich habe das Gefühl, meine Hühner fühlen sich allerbestens.
Ja.
Die legen jeden Tag ihr Ei. Die scharren die machen also Staubbäder und weißt du, also es ist, ich habe das Gefühl, die fühlen sich riesig wohl und ob die jetzt in der Nestbox pennen oder auf der Stange.
Völlig egal, oder?
Also ich weiß, bei Joe, die Hühner, die schlafen nachts im Baum.
Doch, wirklich?
Ja, die haben sich da irgendwie so einen Lieblingsast gesucht und dann pennen die da im Baum.
Oh, die sind ja richtig free range, ne?
Aber wirklich.
Ja. Naomi hat jetzt auch ihr erstes Staubbad genommen. Oh. Und das war so schön zu sehen. Ich weiß nicht, wenn ihr da draußen, wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie das aussieht, wenn ein Huhn ein Staubbad nimmt. Das sieht einfach aus wie ein Spa-Day. Mhm. Die suhlen sich in dem Staub und Dreck und dann ja streuen sie ganz viel Sand noch raus und scharren mit den kleinen süßen Füßchen. Es ist einfach nur herrlich zu sehen.
Und das ist ja ein absolutes, das ist ja ein Anzeichen, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Weil, ne, das machen ja Hühner nur, wenn die wirklich sich wohlfühlen und so richtig, ja, weißt du, wie so ein Esel, der sich da im Dreck wälzt oder ich weiß nicht. Ne? Also das ist
und der Junge fühlt sich wohl, kann ich sagen. Die anderen beiden müssen noch mal schauen, wie die sich eingewöhnen.
Die sind noch in der Eingewöhnungsphase. Ja.
Mhm. Noch eine kleine witzige Anekdote von der Woche mit den Hühnern. Jeden Morgen, wenn ich in den Hühnerstall gehe, vielleicht müsste ich das mal abfilmen demnächst. Es gibt zwei so kleine Fensterchen an dem Hühnerhäuschen, wo die schlafen. Und da sind wirklich so eine Plexiglasscheibe dahinter. Und wenn ich morgens komme und die Tür aufmache, dann hören sie mich schon. Dann höre ich Naomi schon. Und dann sehe ich Naomi an diesem Fenster und sie pickt dann so an dieses Fenster ran und sagt, mach auf, lass mich hier raus. Und sie ist auch die Erste, die mit dem Kopf und sofort Sturm rauskommt. Aber es ist sehr süß, wenn ich schon ihr Gesicht an der Scheibe sehe, wie sie irgendwie so, oi, Olle, mach die Tür auf, ich will raus. Ja, also es ist toll, die zu beobachten. Mhm. Und es sind eben nicht nur Hühner, es sind ja auch, haben so kleine Charaktere, kleine Persönlichkeiten.
Absolut. Mhm. Ja. Und stellst du auch fest, dass die unterschiedliche Charaktereigenschaften
haben? Ja, total. Also Heidi ist die in der Mitte, die ist zum Beispiel so ein Mitläufer. Mhm. Die läuft nur hinter Naomi her. Mhm. Macht alles, was Naomi sagt. Und Naomi sagt ja auch ständig, was sie zu tun hat und wohin sie darf und wohin nicht. Pam wird gerade noch in Ruhe gelassen. Die tut gerade so, als möchte sie schlafen und versucht so ein bisschen zu verheimlichen, dass sie krank ist. Mhm. Aber ja, die haben definitiv eigene Charaktere. Mhm. Pam ist die selbstbewussteste, die ist aber nicht aus meiner Hand. Heidi zum Beispiel ist so ein bisschen naiver. Die ist so, ja, aus der Hand, da kann ich essen. Also die hat keine Berührungsängste zum Beispiel. Aber die ist nicht so ganz so helle, habe ich das Gefühl.
Mhm. Guck mal, da gibt es auch Unterschiede. Ne?
Ja, ja. Heidi Klum, Naomi Campbell und Pamela Anderson, das sind meine Girls jetzt.
Toll.
Also ich habe auch sowas wie eine kleine Girls-Reise gehabt. Ich hatte ja letzte Woche meine Solo-Folge.
Ja,
die habe ich so gehört, bisschen,
war super.
Oh, sehr schön, danke für deine Voice-Nachricht. Ich fand schön, dass wir dich da auch mit einbinden konnten. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen über Karrierelaufbahn gesprochen, weil das ja immer so Fragen sind, die ich oft bekomme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen, einen Job zu finden? Und da habe ich so ein bisschen, bin ich tiefer in meine Karriere gegangen. Und wir wissen ja auch von dir so ein kleines bisschen, oder ich weiß, und unsere Zuhörerinnen wissen, wo du schon eine Hotelkauffrau, Fachfrau warst du. Du hast in der Pädagogik gearbeitet. Aber so richtig, was du die letzten Jahre, wie du jetzt sozusagen aus der Stelle, die du da in Schottland hattest, rausgekommen bist und jetzt deine Wanderreisen anbietest und dir ein anderes Leben aufgebaut hast, da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen neugierig, auch von dir nochmal zu erfahren. Wie ist so deine Erfahrung mit Karriere, vor allem dann mit dem Umzug nach UK?
Ja, also genau, ich komme, im ersten Leben, habe ich im Hotel gearbeitet, habe eine Ausbildung gemacht und dann später noch in der Sales- und Marketing-Abteilung gearbeitet. Und dann war ich viele Jahre zu Hause und habe mich um Haus und Familie gekümmert. Und dann habe ich 2013 habe ich dann nochmal eine Ausbildung angefangen zu Erzieherin. Da gab es damals in Dortmund so ein Projekt, das nannte sich Quereinsteiger zur Erzieherin. Und da konnte man innerhalb von 2 Jahren eben diese Ausbildung machen. Und da gab es ganz, ganz viele Bewerbungen für. Und ich habe gedacht, ach Mensch, eigentlich war das immer schon mal so mein Ding, ne? So irgendwie im Sozialwesen zu arbeiten. Und dann gab es so eine Infoveranstaltung, da waren irgendwie 500 Leute. Und dann war klar, es gab aber nur 30 Plätze dafür. Und ich war damals, glaube ich, 46 und das maximale Alter war 45. Das war so irgendwie so eine Altersgrenze. Und dann kann ich mich erinnern, dann konnte man sich dann irgendwann bewerben und dann bin ich dann eingeladen worden zu so einem Assessment Center und dann musstest du dich da vor so einem fünfköpfigen Gremium da irgendwie präsentieren. Du hattest dann verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. Naja, und dann saß ich dann eben, wir wurden immer zu viert dann in diesen Raum reingerufen. Und wir waren aber nur zu dritt, weil einer ist nicht gekommen. Und dann war einmal auf der rechten Seite saß ein Mann und habe ich gedacht, naja, du kriegst den Job sowieso als Mann im Kindergarten. Mhm. Ich meine, die sind ja besonders gefragt. Und auf der anderen Seite saß eine Frau, die mir erzählte, dass sie aus Marokko kommt. Und habe ich gedacht, ach Mensch, Menschen mit Migrationshintergrund sind auch ganz, ganz gefragt. Und ich habe gedacht, ich habe so gar nichts zu bieten. Und wie falsch ich da lag.
Ja.
Ich habe dann tatsächlich den Job bekommen, obwohl ich eigentlich schon ein Jahr älter war und Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und habe dann in Dortmund im Kindergarten angefangen. Dann war das immer so, 3 Tage im Kindergarten und 2 Tage dann Schule. Mhm. Und das waren auch alles so Leute, also ich war natürlich der Oldie mit noch jemandem zusammen.
Wie alt warst du damals?
46.
Ja.
Und die meisten waren, ich weiß nicht, so Mitte, Ende 30, ne?
Ja.
Und naja, aber das Komische war, also ich und eben diese andere Frau, die in meinem Alter war, also wir waren die zwei, die am besten abgeschnitten haben dann bei der Abschlussprüfung. Da
ich gedacht, na, komm. Ja, also es war die ganze Lebenserfahrung macht sich ja auch bezahlt.
Absolut. Und da habe ich gedacht, komm, das, das hat schon seinen Sinn, dass wir Lebenserfahrung hatten. Und naja, dann habe ich dann eben 2 Jahre diese Ausbildung gemacht. Dann gibt es dann eben eine Abschlussprüfung und dann musst du ja dein Anerkennungsjahr machen. Anerkennungsjahr im Berufspraktikum. So. Mhm. Und dann hatte ich geguckt, okay, wo kann ich das machen? Und dann hatte sich meine Lebenssituation sowieso verändert. Ich war also auf einmal allein und habe dann überlegt, naja, warum machst du es nicht im Ausland? Und warum machst du nicht das, was du immer schon wolltest, nämlich im Ausland leben? Und so bin ich dann nach Gran Canaria gekommen und dort habe ich dann mein Anerkennungsjahr gemacht. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja. Richtig, richtig schön. Naja, und so bin ich dann im Prinzip im Auslandsschulwesen geblieben und so ein bisschen rumgetingelt. Und irgendwann war klar, September 23 komme ich dann zurück nach Schottland. Und richtig, dann stimmt ja gar nicht.
Da war ja noch.
Da war ja noch richtig. Ich habe ja hier dann in Inverness eine Nursery geleitet.
Ja.
Und da ist mir dann aufgefallen, wie doch irgendwie harsch oder wie harscher das Arbeitsleben in UK ist. Mhm. Also ich war jetzt dieser Kindergarten in Dortmund, das war auch so eine Vorzeigeeinrichtung. Also irgendwie eine Kollegin hatte zu mir mal gesagt, ach Susanne, genieß das, dass du hier bei uns gelandet bist, weil so schön wie hier wird es nie wieder.
Oh Gott.
Oh, ja, und wie recht sie hatte.
Ja.
Also ich meine, Gran Canaria war auch fantastisch. Also das,
ja,
so, ne,
aber so für Deutschland
aber so, ich weiß nicht, es war so eine ganz tolle Gemeinschaft. Wir haben so tolle Betriebsausflüge gemacht. Und dann gab es so ein Komitee, was ein Weihnachtsfeier organisiert hat. Also weißt du, das war so unglaublich.
Richtig gute Kultur.
Also richtig, richtig, richtig schön. Und dann kommen sie ins Auslandsschulwesen, dann merkst du schon, ja, das ist ein bisschen anders. Auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Fluktuation viel, viel höher ist,
ja,
und sich die Leute gar nicht so gut kennen oder gar keine Gelegenheit haben, so richtig eng zusammenzuwachsen.
Ja.
Und naja, und dann bin ich dann hier in Inverness gelandet, die Nursery hier geleitet. Und da kann ich dir sagen, also ich meine, gut, ich wusste natürlich, ich bin Ausländerin, ich habe dann schon irgendwie auf meine Arbeitsweise wird auch in einer besonderen Art und Weise auch geguckt. Und ich hatte auch den Anspruch, dass ich es besonders gut machen wollte.
Ja,
so, und dann musstest du dich natürlich mit schottischen Gesetzen auseinandersetzen und mit diesem Bildungsplan, der sich natürlich ähnelt, aber doch irgendwie seine Besonderheiten hatte. Und also da habe ich mich richtig, richtig reingefuchst. Und dann gibt es ja dann hier auch nochmal, ach ja, und dann, klar, und dann hatte ich, das war eine Outdoor-Nursery, also 7:30 fing das an, bis 18 Uhr ging das. Und ich bin um 7:30 da aufgeschlagen und um 6 Uhr habe ich da das Licht ausgeknipst.
Mhm.
Jeden Tag,
mhm,
weil ich nichts dem Zufall überlassen wollte, mhm, und nicht da sein wollte, wenn irgendwie deine Handgranate explodiert,
ja,
im übertragenen Sinne, ja. Und das war auch gut und richtig so im Nachhinein, weil in UK oder zumindest hier in Schottland kannst du mit Kindern arbeiten, ohne dass du überhaupt irgendwie eine Ausbildung dafür hast.
Mhm.
Also du musst das, ja, also du bewirbst dich bei einer Einrichtung und dann musst du dich verpflichten, innerhalb, ich glaube, von 3 oder 5 Jahren, ich weiß nicht mehr,
ja,
genau, eine Ausbildung anzufangen. Ja, aber erstmal kannst du da so
anfangen,
hin, ohne irgendwas.
Also weil die so dringend ja auch Leute brauchen.
Ja, also eins, was du brauchst, ist halt so ein Criminal Record Disclosure.
Ja.
Es ist natürlich klar, dass du da keine Vorstrafen haben darfst, aber ansonsten, und das ist natürlich schwierig,
mhm,
weißt du, so ganz junge Mädchen, die, weiß ich nicht, 18 gerade geworden sind, weißt du, und dann denen zu erklären, wie...
Vielleicht auch Basics, nehme ich mal an, manchmal,
ja, also
so Sachen.
Genau, also ich sag mal, das war dann auch noch meine Aufgabe, die mitzunehmen und denen so die Basics irgendwie zu zeigen. Ne? Wie
gehen, ja,
wir mit Kindern um? Und ja, weißt du, und ja, da musste ich auch einmal jemanden entlassen, weil das war so ein No-Go.
Ja.
Das
geht so nicht.
Das geht nicht.
Hm.
Du musst gehen. Na, und ja, dann hast du auch noch Care Inspectorate im Hintergrund. Das ist so eine das ist die offizielle Behörde, die Bildungseinrichtungen kontrolliert, also, mhm, Schulen, Kindergärten und so weiter. Ofsted heißt es in England.
Ah, genau. Und hier heißt es anders.
Hier heißt es Care Inspectorate. Ist aber,
Es ist same, same, but different.
Same, same, genau. Mhm. So, und dann kommt jemand unangekündigt. Also du weißt, so alle 2 Jahre schlagen die bei dir auf, aber im Prinzip unangekündigt. Mhm. Und drehen dir die ganze Einrichtung auf links. Die gucken sich jede E-Mail an. Jede E-Mail. Die gucken in deinen
Reports. In
alles. Wirklich alles. Und auch deine Dienstpläne gucken die sich an. Hast du auch tatsächlich immer darauf geachtet, dass du genug Personal hast und so weiter. Und und tatsächlich, dann war klar, und dann irgendwann klopft es bei mir am Büro. Kannst du das vorstellen? Klopfte es. Und mein Deputy saß mir gegenüber und es klopft an der Tür und dann kommt die rein und sagt, hallo, I'm Patricia from Care Inspectorate.
Und das Herz sank in die Hose.
Das Herz sinkt in die Hose, aber das Einzige, was du sagst, nice to meet you, want a cup of tea?
Und da ist der Moment, wo du Smalltalk machen musst.
Da musst du Smalltalk machen.
Um dir Zeit
machen,
zu verschaffen.
Genauso ist das. Ne? Und dann have a seat. Weißt, und dann war aber mein Deputy richtig auf Scheibe, zwinkerte mir zu und sagte, ich muss mal eben zur Toilette. Ist dann rausgegangen und ist dann durch den Kindergarten gelaufen. So, alle hier auf Posten. Mhm. Ne? Und alle, so Care Inspectorate ist da. Und da habe ich dann gemerkt, dass die Leute da wirklich so 100% hinter mir standen. Mhm. Die standen auf Posten und haben dann so extra, also
sich extra Mühe gegeben.
Sich extra Mühe gegeben, wo ich denke, ach Mensch, eigentlich hätte ich es jeden Tag so gehabt. Ja. Also und naja, und dann saß die mir gegenüber und hatte mir dann gesagt, also es gibt anonyme Beschwerden. Ich denke, okay. Naja, und dann nannte sie so 2, 3 Sachen und fragte, klingelt da irgendwas? Ich sage, ja klar, klingelt da was. Und habe dann also erklärt, was passiert ist, wie ich damit umgegangen bin, wie ich es dokumentiert habe, wie ich das mit dem Team besprochen habe. Mhm. Und so, naja, okay. Dann sagt sie, ja, okay. Ob ich einverstanden wäre, wenn sie sich hier im Kindergarten umgucken. Was soll ich da sagen?
Nein, natürlich.
Nein. Naja, und das ist ja selbstverständlich. Soll ich mitgehen? Nein, das würde sie gerne alleine machen. Sondern ist die also durch den Kindergarten gelaufen, hat sich mit jeder unterhalten, hat da die Sicherheit überprüft, ob die Zäune alle so sind, wie sie sind, ob das Spielzeug so ist, wie es sein muss. Und die war 4 Stunden war die bei mir.
Was? Das auf Herz und Nieren wurde also der Kindergarten geprüft.
Auf Herz und Nieren. Und das war jetzt nicht diese Inspektion, die sowieso alle 2 Jahre kam, sondern die kam, weil sie eben einer anonymen Beschwerde nachgehen musste. Naja, und dann habe ich sie gefragt, ja, was heißt das jetzt? Also es hat sich jemand anonym beschwert, aber diese anonyme Person weiß jetzt nicht, was aus dieser Beschwerde geworden ist. Dann sagt sie, ja, genau so ist das. Ich sage, ja, aber warum beschwere ich mich dann anonym? Weil ich beschwere mich, da möchte ich doch wissen, was das Ergebnis ist.
Ja, also was wird da Veränderungen kommen?
Genau, welche Veränderungen kommen überhaupt welche? Oder dann sagt sie, ja, aber nee, wer sich anonym beschwert, der bekommt auch keine Infos darüber, was sich dann am Endeffekt ergeben hat. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, was ist dann das Ziel einer anonymen Beschwerde? Naja, dann hat sie sich natürlich nicht über geäußert so richtig, aber es war natürlich klar, es muss jemand sein, der mir irgendwie, weiß ich nicht, Steine vor die, oder wie sagt man das so, was vor die Füße kippen wollte, ne?
Quirulant.
Und dann, gut, kam sie dann zum Abschlussgespräch wieder und hat dann gesagt, nein, das ist ein top geführter Laden und keine dieser Beschwerden würde aufrechterhalten.
Aber selbstverständlich.
Ja. Also bitte. Naja, und dann ist sie dann abgedackelt. Und ich mich natürlich beim Team bedankt und so. Nein, alles gut gelaufen. Und dann, Wochen später, wurde mir dann zugetragen, dass eben diese Beschwerde von jemandem kam, den ich habe entlassen müssen.
Ah, oh, das war also noch nicht mein Elternteil oder so, sondern natürlich.
Das kam aus dem Kollegium im weitesten Sinne. Ne? Naja, und so.
Da verstehe ich auch, dass die dann der anonym sein wollte.
Ja, richtig, genau. Dann machte das natürlich Sinn, ja. Aber das kam dann doch irgendwie raus und da habe ich gedacht, Mensch, also. Das ist eben neben all den Schwierigkeiten, die es gibt in der Kommunikation mit Eltern, mit Kindern, mit Kollegium, weißt du, dann musst du dich damit dann auch noch beschäftigen, mit irgendwelchen Anschuldigungen, die total haltlos waren.
Ja, ich meine, so Stress verursachen. Also ich wäre da ja 1-2 Tage lang unfassbar nervös, wenn ich wüsste, sowas steht im Raum und Inspektion und dann 4 Stunden jemanden im Kindergarten
zu haben. Und das ist auch etwas, wo ich finde, das macht das auch so harsch. Ich weiß nicht, in London hatten wir Ofsted nämlich an einem Tag. Und was da, also wie damals wie alle da am Rad gedreht haben, ja, also und wie dann wirklich auch jede Kollegin da in den Gruppen genau erklären musste, was hat dieses Poster zu bedeuten, was mache ich hier mit den Kindern und warum und wie ist es dokumentiert, also da war, jeder war in heller Aufregung.
Ja.
Und das finde ich so, ja, sicherlich müssen Einrichtungen auf den Herz und Nieren geprüft werden, aber zu sagen, ich komme jetzt unangekündigt und verursache so einen Stress, ja, ich weiß gar nicht, das, also ich fand das ganz ungewöhnlich und das war eine der Dinge, die das Arbeitsleben so harsch gemacht haben. Aber ich habe mich gestern noch mit jemandem unterhalten, die auch schon viele Jahre hier in Schottland lebt und ursprünglich aus Deutschland kommt und die mir dabei gepflichtet hat, die auch gesagt hat, ja, das Arbeitsleben hier in UK ist ein anderes wie in Deutschland.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube nicht besser oder schlechter, aber einfach anders.
Ja.
So von der Arbeitskultur her.
Ja, und dann, gut, dann bin ich natürlich jetzt seit September 23 bin ich wieder Gesundheit. bin ich wieder in Schottland und dann hatte ich mir natürlich überlegt, also wie geht es jetzt karrieremäßig mit mir weiter? Also möchte ich weiterhin im Bildungssystem arbeiten? Möchte ich das weiterführen oder möchte ich was ganz anderes machen und das Ruder irgendwie nochmal rumreißen und mich auf ein neues Abenteuer begeben? Und dann hatte ich mich nochmal beworben für einen sogenannten PGDE-Kurs. Ich weiß gar nicht genau, wofür die
Abkürzung. PGDE.
Also in England heißt es, glaube ich, PGCE. Also jedenfalls ist das so, wenn du ein Studium hast, und ich habe ja ein Academic Degree in Social Work, dann kannst du nochmal an der Uni einen einjährigen Kurs machen, der dich dann dazu berechtigt, in den Grundschulen zu arbeiten. Mm. Und ich habe gedacht, ah, das ist vielleicht eine super Sache. Und dann musste ich bei einer Uni in Aberdeen nochmal so einen Sprachkurs machen. Den hatte ich dann bestanden und dann hatte ich mich beworben, weil die Uni in Aberdeen bietet eben diese Kurse an, diese PGDE-Kurse. Und die gehen so halb online, halb Präsenz. Und das habe ich gedacht, ach, das kann ich ganz gut leisten. Und dann hatte ich einen Online-Call für so ein Assessment. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das machen. Und dann habe ich dann doch Nein gesagt.
Weil Bauchgefühl hat gesagt.
Ja, ich glaube, ich möchte es nicht mehr. Also, mit Kindern zu arbeiten, finde ich, ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und Kinder sind so faszinierende Wesen und ich habe so gern mit denen gearbeitet. Aber ich habe so viel Eltern kennengelernt, die mir jegliche Expertise abgesprochen haben, ja, oder die mir meinen Job erklären wollten, wo ich denke, Mensch, ey, du hast keine Ahnung, ja, oder auch unangemessen sich verhalten haben mir gegenüber, ja, wo du auch mal sagen musstest, also das Gespräch ist jetzt hier beendet, bitte verlassen Sie mein Büro.
Ja,
ja, also so richtig, ich habe da einfach keine Lust mehr so gehabt. Und das ist eigentlich schade, weil ich habe einen super Job gemacht und Leute wie ich arbeite, die werden dringend benötigt in dem System. Aber das ist, du bekommst auch eigentlich gar keinen Support. Ne? Also Eltern können dir jeden Mist vor die Füße werfen. Ja. Und dann diese E-Mails, die man dann kriegt. Ne? Ja. Wo du dann merkst, Mensch, also da hat jemand um 9 Uhr abends, wahrscheinlich am dritten Gin Tonic, bumm, eine 30 Zentimeter E-Mail formuliert. mit Links, mit allem Möglichen.
Alter.
Also Susanne, bitte guck dir das mal hier an. Schick mir einen Link zu irgendwelchen Seiten. Weißt du, und dann habe ich es immer so gehalten, jeder, der mir irgendwie so eine merkwürdige E-Mail geschrieben hat, habe ich dann ins Büro bestellt. Weil, bitteschön, das sagst du mir ins Gesicht.
Ja, let's talk.
Let's talk, ja. Und dann war auf einmal, waren die dann ganz klein. Wo ich denke, so habe ich es gar nicht gemeint. Ja, dann schreib's nicht so.
Ja.
Weil ich bestelle dich hier hin und du erklärst mir das face to face, was hier das Problem ist.
Ja.
Was im Ende keins war.
Ja.
Ne? Und dann entschuldigen sich die Menschen dann quasi noch.
Ja, ich hatte einen blöden Tag, die Kinder waren sehr anstrengend und meine Frau hat mich angemeckert. Weißt du?
Aber ich bin verpflichtet, jeder Beschwerde nachzugehen.
Natürlich.
Und anstatt dann irgendwas in so ein Pamphlet zurückzuschreiben, sage ich, du kommst jetzt her, wenn du dein Kind morgen bringst um 8 Uhr.
Ja, das klären wir jetzt.
Klären wir jetzt face to face.
Also ohne Fäuste, aber im Gespräch, im diplomatischen Gespräch. Susanne, komm, das klären wir unter 4 Augen.
Weißt, und dann auf einmal war das überhaupt kein Ding mehr. Aber das ist eben, dass man sich permanent damit beschäftigen muss.
Ja.
Ich bin natürlich als Kindergartenleitung, du bist ja verpflichtet. Und das ist auch richtig so. Aber das nimmt ganz, ganz viel Zeit in Anspruch und die eigentlich ich viel lieber pädagogisch gearbeitet hätte. Und das war eben nicht möglich. So, und dann, so, long story short, also dann habe ich also das in Aberdeen abgesagt an der Uni und dann hatte ich den Wunsch, so Frauenreisen anzubieten. Ja. Und das, so ist das am entstanden. Anfang lief das ganz, ganz, ganz langsam an. Aber in diesem Jahr habe ich dann das erste Mal 8 Reisen. Wow. Die laufen genau. Und die erste ist schon super gelaufen. Und naja, es kommen jetzt noch weitere. Und da freue ich mich richtig drauf. Und das ist nochmal so was total anderes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, meine ganzen Skills, die ich im Laufe der Jahrzehnte erworben habe, also dass ich Hotelfachfrau gewesen bin, dass ich Erzieherin bin, dass ich Sozialarbeiterin bin. Weißt du, all diese Skills, die kommen so gut zusammen.
Jetzt zusammen.
Ja, weil ich sag mal, also das sind immer ganz tolle Frauen. Aber es gibt schon, aber du musst schon gucken, dass die Gruppendynamik stimmt, dass du alle mitnimmst und dass du wirklich dafür sorgst, dass es für jeden ein unvergessliches Erlebnis, für jede Frau ein unvergessliches Erlebnis bleibt, wo die Frauen lange von zehren und da wirklich liebevoll an diese Woche zurückdenken, weißt du? Und das ist eben im Prinzip das Ziel, was ich habe.
Und du verbindest ja wirklich alles. Also du von der Hotel hast du sozusagen das Gastgebersein, kochen, sich um Leute kümmern, Pädagogik. Heißt, du kannst unfassbar gut die Gruppendynamik hier irgendwie gut halten, peaceful, positiv, in Richtungen lenken. Also es verbindet sich ja wirklich alles. Und deine Leidenschaft fürs Wandern, fürs Reisen.
Absolut. Was sowieso ein Hobby von mir ist. Ja. In der Natur, im Loch schwimmen, wandern. Also das ist so... Ja, das mache ich wahnsinnig gerne. Das tut mir auch wahnsinnig gut, körperlich und auch vom Kopf her. Und das ist, das ist, glaube ich, dass ich jetzt mit fast 60 so meinen Traumjob gefunden habe, den ich über alles liebe. Weißt
well
du?
Done. Du darfst dir, glaube ich, auf die Schulter klopfen. Voll inspirierend.
Ja, und das ist wahnsinnig schön. Und irgendwie manchmal denke ich, fast ein bisschen schade, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Aber vielleicht musste das alles so
manchmal
sein.
Manchmal braucht es, glaube ich, du musst ja die anderen Erfahrungen erstmal sammeln und Expertisen.
Richtig.
Damit du jetzt sagen kannst, und jetzt channel ich das alles in diese Sache.
Genau.
Ja.
Und das ist so richtig, richtig schön. Ich muss natürlich gesund bleiben, ne? Das ist klar. Das ist eine One-Woman-Show und ich muss gesund bleiben und da tue ich ganz viel für. Ich darf natürlich nicht krank werden, aber wie gesagt, ich freue mich jetzt so auf die erste Maiwoche schon wieder.
Das glaube ich.
Da geht es nämlich zum Loch Lomond und da gibt es wirklich auch wieder ganz tolle Wanderungen.
Ja.
Jetzt am Wochenende bin ich nochmal da. Und gehe noch ein paar Sachen ab, wo ich denke, mal gucken, es hatte viel geregnet auch und ob das alles so gut zu begehen ist. Da muss ich noch 2-3 Stellen mir genau angucken. Aber also das wird auch eine super Reise, weiß ich jetzt schon.
Spannend. Ich musste zu einem Punkt, du hattest ja eben erzählt, dass gerade die Nursery-Zeit, wo du eine Nursery geleitet hast, dass die Eltern dann solche Nachrichten schicken. Und auch wenn ich nicht das Gleiche gemacht habe, ich habe ja als Nanny gearbeitet und da ist vielleicht einfach das Setting so ein anderes, aber am Ende des Tages auch kümmere ich mich um Kinder und muss schauen, dass der Tagesablauf gesichert ist und alles gut läuft. Wir sind dort, glaube ich, nicht Ofsted reguliert gewesen. Allerdings gibt es Familien, die, wenn die so Government-Gutscheine bekommen für Childcare, dann kommt auch eine Ofsted-Person in eine Familie rein und prüft die Nannies. Allerdings nicht in meinem Falle, weil ich für so reiche Leute gearbeitet habe. Die wollten Ofsted nicht dabei haben. Mhm. Die brauchten auch nicht diese Gutscheine. Das heißt, die wurden nicht kontrolliert. Und ich glaube, auch wenn Ofsted zu unseren Familien gekommen wäre, dann wäre nämlich nicht ich im Argen gewesen, sondern die Familien selbst. Weil dann Ofsted gesehen hätte, wie die Familien die Nannies behandeln. Und das wäre wahrscheinlich eher für die nicht so gut ausgegangen. Deswegen hatten die da nie Interesse dran. Aber was ich teile mit dir ist, dass am Ende das Verdorben für mich, oder nicht verdorben, aber was mich so ein bisschen sauer gemacht hat am Ende, wo ich dann auch wusste, eigentlich will ich nicht wieder Nanny sein, ist der Umgang der Eltern mit einem als die Person, die sich irgendwie um euer höchstes Gut kümmert, gefühlt. Ja, also das Kind, was ihr über alles liebt, für das sie töten würdet wahrscheinlich. Und dann ständig mit sehr unpädagogischen Maßnahmen um die Ecke kommen, die ich umsetzen soll. Und da ich aber eben nicht reguliert bin oder irgendwie in irgendwelche Lehrpläne habe, musste ich dann halt einfach machen, was die sagen, auch wenn das vielleicht pädagogisch nicht das Richtige war oder die Schlafroutine des Babys gestört hat. Und das sind so Sachen, wo ich sagte, kannst du dir das für immer vorstellen, mit so Eltern dich rumzuschlagen? Nee, leider nicht.
Ja, das finde ich ein bisschen schade.
Weil Kinder sind so toll, es hat mir so Spaß gemacht. Auch wenn ich selbst keine Kinder möchte, aber ich wollte gerne mit Kindern arbeiten. Das hat mir richtig viel gegeben, aber madig gemacht haben es mir am Ende tatsächlich die Eltern mit ihren ganz eigenwilligen Vorstellungen.
Ja. Also es ist ja schon richtig, dass Eltern genau hingucken, was passiert mit meinem Kind.
Ja.
Und das ist ja natürlich so, das sagst du ganz richtig, dass die geben dir das Kostbarste, was sie haben, geben sie in deine Obhut. Und dann möchtest du natürlich als Mutter,
für lange
als Vater,
Zeit,
möchtest du natürlich, dass das optimal läuft.
Ja.
Ja, aber trotzdem fällt mal ein Kind hin, schürft sich mal die Knie auf oder klemmt sich mal die Finger. Mhm. Oder es gibt auch mal Sachen, wenn sich ein Kind unangemessen verhält, dass man das gut besprechen muss mit dem Kind. Aber dass wirklich alles angezweifelt wird und ja.
Weißt du, war das damals aber auch schon so, dass die Nurseries so teuer waren? Weil ich weiß, in Deutschland ist es ja wahrscheinlich auch, kostet das in irgendeiner Form was Kindergarten, aber zu einem gewissen Teil wird auch was substituiert vom Staat.
Ja, also ich glaube, also
hier ist es ein Vollzeitgehalt, ne? Also dein Kindergarten für einen Monat kann dich 600 Pfund kosten. Ja. 2000 Euro. Und da überlegt sich eine Mutter natürlich oder ein Vater, gehe ich arbeiten oder passe ich auf mein Kind auf? Und vielleicht entsteht dadurch so eine Erwartungshaltung, dass die irgendwie so, boah, Susanne, also wenn ich hier schon ein ganzes Monatsgehalt aufgebe, dann warum ist das? Ja. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht.
Mit Sicherheit, ja, das kann.
Weil es sich wirklich sehr wie ein Luxus anfühlt, eigentlich sein Kind Vollzeit in den Kindergarten zu schicken.
Ja, aber weißt du, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann oder wenn es dein Monatsgehalt ist, dann würde ich empfehlen, bleib zu Hause.
Ja,
und dann mach es selbst. Ja, also das ist eigentlich die. Vielleicht dann die.
Die Alternative.
Ja, oder vielleicht auch dann die bessere Variante für dich, weil dann hast du volle Kontrolle.
Ja. Ja, was dann natürlich aber führt, ist ja oft dann so, dass die Frau zu Hause bleibt. Und das führt natürlich dann wieder dazu, dass sie länger aus der Karriere raus ist.
Ja,
und es dann wieder
richtig,
schwieriger hat, keine Rentenbeiträge in der Zeit groß macht. Oder?
Tell me all about it.
Ja. Oh Gott. Und du hast ja auch gesagt, die Arbeitskultur ist so anders. Mhm. Und da muss ich auch sagen, also ich sage immer scherzhaft bei mir auf Arbeit, ich arbeite nämlich in einem globalen Tech-Software-Unternehmen und wir haben Teams aus ganz Europa, Amerika, Australien. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir über Employment Law, was heißt das denn nochmal auf Deutsch? Arbeitnehmergesetze, Arbeitnehmerrechte sprechen, dass wir dann immer sagen, ach, UK, das ist die USA von Europa.
So ist es
weil es halt wirklich so ist, also hier sind Arbeitnehmer viel weniger geschützt, hier ist es eine viel größere Hustle-Kultur, also auch so dieses, es wird gefeiert, wenn du mehr arbeitest. Es wird auch nicht unbedingt immer alles bezahlt, also oft wird alles mit dem Gehalt abgegolten. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja Zeiterfassungen inzwischen. Hier, weiß nicht, arbeiten Leute teilweise gerne 2-3 Stunden mehr, damit es irgendwie gut aussieht und damit der Chef glücklich ist. Aber irgendwie, ja, ich finde es echt härter hier. Also weniger Rechte für uns, schlechtere Gesetze, weniger Schutz als Arbeitnehmer. Ich glaube, unter 2 Jahren kannst du einfach gekündigt werden ohne Grund und bist weg. Aber auch dieses so, ja, keine Mittagspause machen, das Essen, Sandwich während der Arbeit essen. Das sind so Sachen, die kenne ich aus Deutschland nicht so.
Nein, also da ist das gesetzlich vorgeschrieben, dass du dann deine Pause machst.
Und dass das auch zelebriert wird, dass man sich wirklich die Pause nimmt und ach, und jetzt erstmal ein Käffchen und quatschen. Gut, ist, ne, ist für allgemeiner jetzt wieder viel. Es wird in ganz vielen Unternehmen völlig, also jedes Unternehmen ist anders und hat seine eigene Dynamik. Aber ich kam hier an und war erstmal so, wieso geht denn keiner in seine Mittagspause? Die sitzen da alle, fangen die an, ihren Salat irgendwie vom Laptop zu essen. Und ich so, hä, geht keiner in die Kantine? Nee, ich mach das jetzt hier, ich muss noch was schaffen. So, okay, gut. Ich bin dann aber in die Kantine gegangen. Ja, es ist alles so ein bisschen. Ich sag immer, es wird glamorized, dass man hier overworked ist.
Ja, ja, das stimmt. Habe ich auch den Eindruck. Also das ist natürlich meine persönliche Wahrnehmung.
Ja.
Aber ich habe mich immer gewundert, damals, als ich in London gearbeitet habe, dass freitags nachmittags vor den Pubs richtige Menschentrauben standen, wo die Leute in Arbeitsmontur da ihr Pint getrunken haben.
Ja.
Und wo es dann auch nach einer Stunde oder zwei richtig laut wurde.
Sind das dann diese London Finance Bros?
Ja, ja, genau.
Die da im Suit.
Richtig, genau. Ne, und die stehen dann da, Jackett über die Schulter und Krawatte gelockert und ja, und haben einen Pint in der Hand. Und dann habe ich mir gedacht, wieso machen die das am Freitag? Und jetzt, wenn ich jetzt an Phil denke, wenn der also in Schottland ist für 3 Wochen, dann auch wenn wir hier ganz normal hier unsere Sachen machen, aber Freitagabend ist für ihn irgendwie ein Ding, ja? Ich denke, also für mich ist das in Deutschland nie so ein großes Ding gewesen, ob das jetzt ein Dienstagabend war oder ein Freitagabend, das war für mich gar nicht so ein großer Unterschied, weil das, was ich gearbeitet habe, ich habe das total gerne gemacht und irgendwie, ich weiß gar nicht, also ich musste jetzt nicht die Sau rauslassen am Freitag, um irgendwie eine beschissene Woche zu kompensieren, ja, sondern ich weiß auch nicht, das war irgendwie so eine, wie sagt man das, so eine ausbalancierte Angelegenheit.
Ja. Ich weiß nicht, aber hattest du damals noch in der Hotellerie gearbeitet, dass du da auch Wochenenden und sowas hattest? Wo ja, das, okay. Das war eher
ja, also in meiner Ausbildung, aber später habe ich ja normale Bürozeiten gehabt und auch da.
Ja, so Happy Friday ist hier auf jeden Fall. Eigentlich gibst du jeden Tag auch irgendeinen Slogan. Also am Montag wird so ein halbherziges Happy Monday. Dienstag weiß ich nicht, was
Pancake
kommt.
Pancake Tuesday.
Ja, Pancake Tuesday. Wednesday ist dann Hump Day, Bergfest. Das wird immer gleich angegangen. Also man beschäftigt sich schon viel damit, so wann ist Freitag endlich da? Mhm. Und dann Montag und Freitag sind auch die Konversationen. Was machst du, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, es zentriert sich schon sehr viel darauf. Und Feierabend, Freitagabend, Nachmittag im Pub.
Und heute kann ich es aber besser verstehen, weil eben ich finde, dass die Arbeitskultur hier eben eine ganz andere ist. Es ist strenger, härter, es wird mehr verlangt, du musst mehr leisten irgendwo. Auch das, was du schon sagst, was auch gar nicht bezahlt wird extra.
Ja.
Und da ist es, ja, da war die Arbeitskultur in Deutschland, habe ich ja lange in Deutschland nicht gearbeitet, vielleicht ist es mittlerweile auch anders da, aber irgendwie habe ich das anders in Erinnerung und hier war ich doch schon ganz schön geschockt, was ich hier leisten musste. Und wo ich mit was ich mich beschäftigen musste. Also mit ganz, ganz viel Papierkram.
Ja.
Und wo ich doch so viel lieber pädagogisch gearbeitet hätte. Ne?
Kann ich total verstehen. Ich hatte ja mal in der Solo-Folge auch darüber gesprochen, dass ich der Meinung war oder mein Eindruck ist, dass man als Quereinsteiger eine bessere Chance hat in UK. Hatte dann aber eine ganz nette Nachricht bekommen von einer Frau, die sagte, das ist in Deutschland auch gar nicht mehr so, dass man nur noch irgendwie mit der Ausbildung oder dem Studium vorankommt, sondern dass es eher daran liegt, in welchem Unternehmen du arbeitest, ob du jetzt für ein mittelständisches deutsches Unternehmen arbeitest, einen kleinen Kindergarten, einen großen Kindergarten, einen internationalen Kindergarten oder ein Geschäft oder eben ein globales Unternehmen. Und dass sie eben auch in einem Unternehmen arbeitet, wo auch vor 15 Jahren schon Remote Work normal war, wo man als Quereinsteiger auch eine gute Chance hatte. Also da muss ich mich ja nicht korrigieren, aber einfach nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen, die mir zugetragen wurde, dass es eben nicht nur hier ist, dass man als Quereinsteiger bessere Chancen hat als in Deutschland. Das geht in Deutschland auch, aber es kommt natürlich total darauf an, in welcher Industrie und in welchem Unternehmen man arbeitet. Trotzdem weiche ich nicht von meinem Punkt ab, dass ich finde, dass die Hustle-Kultur hier stärker ist und es weniger Rechte gibt für Arbeitnehmer.
Ja.
Da wünschte ich mir manchmal, wir wären ein bisschen fortgeschrittener.
Ja.
Ja. wir haben ja noch ganz schön viele Fragen auf Lager. Wollen wir da mal in ein paar reinstöbern und schauen, was ihr uns da draußen alles so geschickt habt? Also, wir haben hier eine Frage für dich, Susanne. Liebe Susanne, ich finde es toll, dass du dir selbst genug bist. Es macht ein bisschen den Eindruck, und vielleicht ist dieser auch falsch, dass du manchmal gar niemanden um dich haben möchtest. Andererseits bittest du Wanderreisen an, bei denen du ja sehr intensiv Kontakt zu anderen Menschen hast. Wie ist das für dich? Ist das nicht zu viel? Oder ist es die Mischung, die es ausmacht, die du brauchst? Liebe Grüße, Sina.
Ja, genau, Sina. So ist es im Prinzip. Also, dass ich speziell in den Wintermonaten gerne alleine bin und so mein eigenes Ding hier mache und dann kommen die Wanderreisen und dann freue ich mich so richtig auf Kontakt und auf wirklich 24/7 ist man ja dann auch beschäftigt und dann freue ich mich auf Gespräche, vor allen Dingen, die ich auch in meiner eigenen Sprache führen kann. Das ist ja dann auch nochmal was anderes und ich glaube, es ist genau so, wie Sina sagt, es ist die Balance, die es dann ausmacht. Dass ich auf der einen Seite hier schön meinen Puzzlekram in Ruhe erledigen kann, mit Streichen und mit Garten und was alles so anfällt. Aber dann kommt die Wanderwoche und da habe ich dann richtig Bock, mich dann mit Menschen zu beschäftigen. Und ja, das ist genau das, was es ist. Es ist die Balance. Und ja, ich bin mir selbst genug. Das heißt aber nicht, dass ich kein soziales Wesen bin. Da bin ich genau wie alle anderen Menschen auch.
Ja.
Ich brauche soziale Kontakte und die habe ich ja hier auch in der Nachbarschaft. Aber dass man dann so wirklich in der eigenen Sprache tiefgehende Gespräche führen kann, das ist dann nochmal was anderes.
Oh, so schön.
Ja, es ist wirklich schön.
Die Mischung macht's. Dann haben wir hier noch, was sind eure Top 3 Gerichte aus Schottland bzw. Britannien und welche drei sind für euch ein No-Go? Und zwar ist das von Stefan aus Berlin und der sagt, für ihn ist das No-Go die frittierten Marsriegel.
Ja, Stefan, ich muss dir leider recht geben.
Also ich habe ja
selbst deine eigenen? Ja, ich habe ja mal einen Marsriegel selbstgemachten frittierten mit Vanille-Eiscreme und ich muss schon sagen, Das ist schon irgendwas Besonderes und das ist auch lecker, ohne Zweifel. Ich habe das also einmal gegessen und das war es dann aber jetzt nicht. Ne? Also ich glaube, das darf man mal ausprobieren oder das kann man auch mal als Party-Gag servieren oder weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du es einmal hattest, okay, ich weiß, wie es schmeckt.
So stelle ich mir das mit irgendwie Insekten vor, die man im exotischen Urlaub isst, dass man so sagt, ja, man hat es einmal gemacht, um die Erfahrung zu machen. Aber das war's.
Also ich habe noch keine Insekten gegessen.
Also für mich, und fangen wir mal gleich mit den negativen Sachen an, was ich gar nicht mag, sind generell Rosinen. Das heißt, für mich sind Mince-Pies raus. Mhm. Ich mag Mince-Pies nicht. Ich muss auch leider sagen, auch Hot-Cross-Buns, diese ganzen typischen so Gebäcke, die kommen, wenn irgendwelche Feiergeschichten sind oder Feiertage, religiöse Ostern, Weihnachten, die mag ich einfach nicht. Mhm. Also ich finde Mince-Pies irgendwie schon immer so ein bisschen, das erinnert mich einfach an so ein, ja, getrocknete Früchte. Ist nicht meins.
Ich gebe dir hundertprozentig recht, ich liebe es auch nicht.
Nee.
Gar nicht. Also keine Mince-Pies, kein Christmas-Pudding.
Christmas-Pudding, oh Gott.
Oh, ist das nicht schrecklich?
Ich also musste diese, bei meinem...
Also ich hasse Rosinen.
Ja, ich und auch.
Hot Cross Buns finde ich super. Ich mache die aber
ohne
selber
Rosinen.
Ohne Rosinen.
Ja. Ich glaube, ohne Rosinen würde ich die meisten Sachen auch viel mehr mögen. Fruit Scones.
Nein, ja. Also für mich nur ohne Rosinen. Scones, ja, super, aber bitte
kann
ohne
Rosinen. Kann ich total verstehen. Und dieser Fruitcake oder was, wie heißt der? Nee, der... den man so anzündet. Den
Christmas Pudding.
Da war ich doch letztes Jahr Weihnachten bei so vielen Leuten eingeladen. Und dann haben die einen gebracht und haben da so Alkohol dann drüber und das dann angezündet. Aber die hatten viel zu viel Alkohol da drauf. Mhm. Und haben uns dann danach ein richtig großes Stück gegeben. Und das war einer der Momente, wo ich sehr britisch war und nicht gesagt habe, dass mich das eigentlich nicht so mag. Mhm. Und dann habe ich diesen in völligen Spiritus getunkten Rosinenfruchtkuchen. Christmas Pudding. Und ich habe die Hälfte gegessen und danach gedacht, ich bin schon so voll von dem Roast. Ich konnte es leider nicht essen. Also so Sachen mag ich gar nicht. Und in Deutschland pule ich aber die Rosinen aus dem Apfelstrudel auch raus. Also, ja. Favorite Gericht, was sind deine, oder Top 3 hast du? Hast du Top 3 oder gibt's eins?
Gibt's eins. Also was ich auch nicht so gerne mag, übrigens ist Haggis.
Haggis.
Also ich habe mal, als im Dezember mein Vater hier war, da waren wir in Fort Augustus, da gibt es eine ganz schöne Pizzeria.
Ah, hast du erzählt, wo es Haggis auf der Pizza gibt?
Ach, habe ich schon erzählt, die Geschichte?
Ah, genau.
Und also nicht im Podcast, aber hast du mir erzählt. Also Vater und ich sitzen also am Tisch und ich sehe, es gibt eine Haggis-Pizza. Und naja, und ich habe dann zu Vater gesagt, guck mal hier, da gibt es eine Pizza mit Hackfleisch. Magst du doch so gerne. Weil ich wollte das unbedingt probieren. Und Vater bestellt sich also diese Haggis-Pizza und ich hatte so eine...
Und du hast ihm erzählt, es sei einfach Hackfleisch, damit er es bestellt.
Ja, wenn er gewusst hätte, das ist Lammgegröße. Ich meine, er hätte das nicht gegessen wahrscheinlich.
Manipulativ.
Ja, ekelhaft. Ne? Jedenfalls kam das dann. Und dann sah das sehr, sehr lecker aus und er hat das total gerne gegessen. Ich habe das auch probiert und fand das gar nicht so schlecht auf einer Pizza. Also das lasse ich mir gefallen. Mhm. Aber so Haggis in so einem Naturmagen, weißt du, was dann so... Also ich krieg's nicht runter. Also ich koche eine vegetarische Haggis-Variation. Die schmeckt sehr, sehr gut, aber das kann ich nicht essen. Black Pudding, nein.
Pudding kann ich machen. Ja, finde ich nicht
White
so schlimm.
White Pudding, noch.
Aber was ist denn White Pudding?
Ich weiß nicht.
Das ist einfach nur Fett und Mark und, Entschuldigung. Ich glaube, Susanne kotzt gleich.
Was ist noch ein anderes? Früchte, Apfelkuchen.
Kommst du dann auch immer so ein...
ich kriege immer gleich so einen Würgereiz.
Wenn man sich das so sehr vorstellt.
Kriege ich nicht runter. Mag ich gar nicht. Und was ich sehr, sehr gerne esse, ist zum Beispiel Fischpie.
Fischpie finde ich auch gut.
Mag ich wahnsinnig gerne.
Generell Pies, also alles so mit Pies und Füllungen, Steak and Ale, Cheese and Onion, solche Sachen mag ich auch sehr gerne. Mein All-Time-Favorite wird aber nach wie vor was ganz klassische Roast bleiben.
Oh.
Ich glaube, da kann ich, und Yorkshire Puddings, ich weiß ja nicht, bist du Yorkshire Puddings?
Ja.
Ich mag die sehr, sehr gerne und ich habe früher, glaube ich, bevor ich Yorkshire Puddings kennengelernt habe, immer gedacht, es sei ein süßes Gericht wegen Pudding, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, was es eigentlich ist. Und Yorkshire Puddings, also wenn ihr es noch nicht probiert habt, Leute, macht es unbedingt im Pub mal.
Vielleicht sollten wir kurz erklären, was es ist.
Ja.
Das ist ja eine Beilage, eine Sättigungsbeilage.
Genau.
Es wird aus einem
gebackener, was ist das? Ja,
ja, so ein relativ flüssiger Teig ist das, der im Ofen gebacken wird. Der hat so eine Form Form eines
Muffins,
einer Muffinform im Prinzip. Ne? Und das da wird dann die Gravy, also die Soße reingetan, wird da reingegossen und dann zum Sunday Roast serviert.
Das zum Sunday Roast serviert, das kann man ganz einfach selber machen, kann man auch kaufen.
Genau.
Und eigentlich in den meisten Pubs gibt es die. Ich würde jetzt nicht sagen, in Schottland habe ich noch nicht so viel Yorkshire Pudding gesehen, aber in Manchester damals weiß ich, das ist Standard.
Okay, super. Also es schmeckt sehr, sehr lecker und ja. Also komischerweise finde ich auch, dass doch so schottische Gerichte oder vielleicht ist es britisch im Allgemeinen, dass sie sehr carblastig sind.
Mm.
Also Mac and Cheese mit Pommes oder wenn
auch Philipp Carb on Carb, haben wir ja schon mal besprochen.
Richtig, genau. Ne? Mm. Wenn Philipp sagt, ich will Lasagne mit Pommes, dann ach, ernsthaft jetzt?
Ich habe das letztens auch in einem Team-Call auf der Arbeit besprochen. Wir haben so einen informellen Call am Freitag, wo wir nicht über Arbeit reden dürfen in dem Call. Den habe ich ins Leben gerufen.
Ah, schön.
Klar. Also ich sage immer, ich bin auch so ein bisschen der Personality-Hire. Ich bringe die Leute zusammen und mache es uns gemütlich.
Ja.
Und da haben wir auch drüber gesprochen, was so die größten Kulturschocks sind, die wir alle voneinander irgendwie haben. Dann habe ich gesagt, Carb on Carb.
Mhm.
Und all die Briten so, oh ja, Entschuldigung, das machen wir. Mhm. Und haben alle gesagt, dass das ein richtiges Ding hier ist.
Mhm.
Ja, Carb on Carb.
Ja, also Fischpie, wie gesagt, mache ich wahnsinnig gerne. Und überhaupt, genau, diese Steak Ale Pies und so, das ja, oder Steak Bake auch.
Ja, und an süßen Sachen, was ich aber da mag, sind so diese Sachen wie Billionaire Shortbread, Millionaire Shortbread, also alles mit dick, fett Karamell und Salted Caramel Sauce, ja, Schokolade, solche Sachen. Shortbread ist absoluter Hit bei mir, ja.
Stimmt. Apple Crumble. Schön mit Vanilleeis.
Ja, bleib uns nur weg mit den Rosinen.
Ja, nein, keine Rosinen.
Ja. Ach, Susanne.
Mhm. Ja, Ramona, wir hatten ja uns überlegt, dass wir ein paar Sommerfolgen aufnehmen wollen im Juli und August. Und ja, und ihr da draußen, da sind wir jetzt so ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen.
Ja.
Denn ihr wisst ja, das ist hier ein kleiner Mitmach-Podcast.
Mhm.
Ich sage es immer wieder. Und
ihr habt euch ja angemeldet, also müsst ihr jetzt auch mitmachen.
Richtig, genau. Und da wäre jetzt unsere Frage, ob ihr vielleicht selber eine Auswanderergeschichte kennt, vielleicht von euch selbst persönlich, oder ihr kennt selber krasse Menschen, die ausgewandert sind und krasse Geschichten zu erzählen haben, weil die würden wir hier gerne aufnehmen und in unserem Podcast erzählen.
Ja,
oder, Ramona?
Ja, auf jeden Fall. Ich meinte nämlich vorhin schon zu Susanne, es muss doch noch mehr Leute geben, die so inspirierend sind und spannende Geschichten haben wie du und ich.
Ja?
Ja? Ich bin mir sicher,
na,
dass
na,
unter den mehreren tausend Zuhörerinnen, da wird es hundertprozentig Geschichten geben.
Auf jeden Fall.
Und die würden wir gerne mit anderen auch teilen und zum Leben erwecken. Und gerade im Sommer, wenn wir wahrscheinlich auch lieber am See abhängen wollen und unsere eigenen Sommer genießen wollen, wäre es doch schön, wenn wir so ein paar Geschichten haben, die wir mit euch teilen können und die auch uns irgendwie zum Nachdenken anregen und die uns irgendwie mehr Gesprächsstoff einfach liefern.
Ja, oder die auch für uns selber persönlich inspirierend sein können. Denn ich finde einfach, sich aufzumachen, das Heimatland zu verlassen, woanders hinzugehen, sich da was aufzubauen. Also ich bin sicher, da gibt es so richtig tolle Geschichten. Und ja, liebe Leute, also die würden wir ja gerne erzählen, die Geschichten.
Ja.
Also schickt uns eure Geschichten von euch selbst oder von Menschen, die ihr kennt.
Ja.
Und ja, die würden wir gerne sammeln und dann erzählen.
Ich habe auch schon, ich möchte auch eine Geschichte einreichen, bitte. Ich werde nämlich für euch meine Mutter irgendwann mal dieses Jahr interviewen und mit ihr mal die ganze Geschichte besprechen, wie sie in den Anfang 90ern nach Südamerika mit einem Kind ausgewandert ist. Und da damit ihr sozusagen wisst, ihr müsst nicht nur eure Geschichten liefern, ich bringe auch von mir irgendwie noch Leute aus meinem Umkreis mit. Und vielleicht finden wir auch noch jemanden bei Susanne im Umkreis, die eine Geschichte zu erzählen hat. Aber ja, da werden noch ganz viele Geschichten kommen, die nicht nur aus unserem Leben stammen.
Genau, also schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns Nachrichten.
Yep.
Entweder auf Spotify, auf Instagram. Und ja, und dann freuen wir uns auf wirklich inspirierende Geschichten.
Ja, richtig so. Also ihr Lieben, eine wunderschöne Woche, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr diesen Podcast heute hört, gehört habt. Wir grüßen euch. Passt auf euch auf.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann.
Bis Tschüss. Dann.
Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.